Ich darf Danke sagen dem Lobpreisteam, dass sie uns in die Gegenwart Gottes geführt haben, heute Morgen auch. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle unter diesem Segen Gottes stehen, weil Gott uns zusammengerufen hat, auch an diesem Tag, um sein Wort zu hören und ihm zu begegnen. Ich begrüße euch alle ganz recht herzlich, alle, die hier sind und auch alle, die irgendwann, vielleicht heute, vielleicht an einem anderen Tag, über einen Bildschirm teilhaben können an diesem Gottesdienst. Jesus ist der gute Hirte. Ist mal eine These zunächst hier als Überschrift, aber wir wissen ja auch, was Jesus gesagt hat. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen von Jesus gehört, von dem guten Hirten, der da beschrieben wurde als die Tür zu der Hürde, wo die Schafe versammelt sind aus verschiedenen Herden zusammen sind und er bewahrt sie und er beschützt sie und lässt nicht zu, dass irgendetwas an ihr Leben herankommt, was sie vielleicht sogar vernichtet, dass der Feind es nicht an ihnen sein Spiel treiben kann. Ich habe gedacht, eigentlich ist ja dann heute der zweite Teil desselben Themas. Ich möchte Fortsetzung machen an der Stelle und ich lese uns dazu aus Johannesevangelium Kapitel 10 von Vers 11, wo Jesus selber über sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist, und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und nach einem Gedanken führt er noch weiter aus und ich habe noch andere Schafe. Den ersten Teil spricht er bezogen auf das Volk Israel, auf die Juden. Und er sagt ihnen, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Bis dahin der Text, eigentlich das ganze weitere Kapitel, es hat noch Bezug dazu, zu der Person Jesus, zu dem, was er gesagt hat. Wir werden nachher noch vielleicht ein, zwei Verse dazu lesen. Als ich vor einiger Zeit gefragt wurde von Carsten, hör mal, könntest du darüber predigen, über den guten Hirten? Ich bin der gute Hirte, wir haben das so als Reihe. Da habe ich gedacht, wunderbar, klasse. Das ist ja das leichteste Thema, was es überhaupt gibt, wenn es um diese Thematik geht. Habe ganz schnell zugesagt und habe mir auch weiter keine Gedanken darüber gemacht. Und dann kam die Zeit, wo ich mich langsam vorbereitet habe, mich ein bisschen eingelesen habe. Und da habe ich gemerkt, das ist ja so ein umfassendes Thema. Das kann man gar nicht in einer Predigt, auch nicht in zweien, alles bearbeiten. Es ist ja uns auch ein bekanntes Thema und deshalb ist es leicht, darüber zu predigen. Und habe dann festgestellt, es ist doch so vielfältig, was Jesus uns da sagen will. Es ist ein Thema, das durch die ganze Bibel geht. Das Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament wird als Herde bezeichnet. In Jesaja 40 zum Beispiel, im Neuen Testament 1. Petrus 5. Dann schaue ich ins Alte Testament, gleich von den ersten Seiten der Bibel an, da hat es etwas mit den Schafen zu tun. Das erste eigentlich, wo ein Hinweis ist, dass Gott ein Fell den Adam und Eva gibt. Er musste vorher ein Tier töten. Dann sehen wir Kain und Abel. Der Abel, der sein Opfer gebracht hat als ein Hirte, selber Hirte, hat ein Opfer Gott gebracht und dieses Opfer wurde angenommen. Aber er selber musste wegen seiner Einstellung, wegen seinem Verhältnis zu Gott, seiner Beziehung zu Gott, musste er schlussendlich sein Leben lassen, hat sein Bruder ihn umgebracht. Wir werden erinnert an Abraham, wir werden erinnert an Jakob, Bei Jakob kam mir noch so der Gedanke, es ist ja interessant, dass Jakob, der ja aus einer Hirtenfamilie kommt und jetzt bei seinem Bruder Laban ist und zunächst mal als Mietling arbeitet, er hatte selber keine eigenen Schafe und nach dem Lohn fragt und dann schlussendlich eine Zusage bekommt, also alle Schafe mit den Flecken, die darfst du dann für dich behalten. Da habe ich gedacht, das ist ein gutes Bild. Er hat sich besonders um die Schafe mit den Flecken gekümmert. Die waren ihm ein besonderes Herzensanliegen. Kannst du mal überlegen, was uns das zu sagen hat. Unser guter Hirte, der nicht ein Mietling ist, der nicht für seinen eigenen Gewinn nur arbeitet. Er ist besonders an denen interessiert, die noch Flecken haben. Oder die Flecken haben grundsätzlich. Haben wir nicht alle Flecken? Wir haben uns da eben drüber ausgetauscht. Wir lesen von David. Wir lesen im Neuen Testament von den Ältesten, die sich um die Herde kümmern sollen, um sich selbst und um die Herde. Es zieht sich also durch die ganze Bibel. Dieser Ausführung von Jesus und dem, was er beschreibt, ist ja eine Frage vorangegangen. Matthias hat letzte Woche darauf hingewiesen, nämlich die Frage, wer ist dieser Jesus überhaupt? Ist er der Verheißene? Warten wir auf ihn? Wer ist dieser Jesus? Geknüpft an die Frage, wer hat den Blindgeborenen denn geheilt? War das Gott oder war das irgendwie ein Scharlatan? Wer ist das? Ist er von Gott? Und Jesus gibt eine Antwort. Er sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Können wir aus dem Alten Testament sehen. Das ist dasselbe Wort, das Jesus gebraucht. Denselben Namen, wenn man so will. Denn Mose fragt ihn ja, wer bist du? Wie soll ich dich vorstellen, wenn ich zum Volk Israel gehe? Und Gott sagt ihm, ich bin, der ich bin. Das heißt also, ein Gottesname, der erstens absolut ist, unveränderlich, Gott ist unveränderlich und der für alle Zeiten umfassend ist, ein ewiger Gott, der gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe ist, so wie auch im Hebräerbrief es über Jesus Christus gesagt wird, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott stellt sich so vor. Und im Neuen Testament greift Jesus das auf mit all diesen Ich-Bin-Worten, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Licht, die Tür und so weiter und auch Ich bin der gute Hirte. Man könnte sagen, ein Namenszusatz oder ein zweiter Name, der zu diesem Hauptnamen Ich bin dazugehört. Um das zu verstehen, habe ich mir so gedacht, es ist so, als wenn ich meine Frau vorstellen würde und würde sagen, das ist Anita. Ja, das ist Anita. Und dann würde ich ihrem Namen noch etwas zufügen. Ich würde auf der einen Seite sagen, sie ist meine Frau, sie ist Mutter, sie macht den Haushalt, sie ist Haushälterin, sie ist, wenn ich es richtig sehe, Gärtnerin, sie ist. Denn der Name bedeutet etwas von dem Wesen oder drückt aus, was das Wesen oder die Eigenschaft dieser Person ist. Jesus wurde mit menschlichem Namen einfach genannt, Jesus von Nazareth. Wo kommt er her? Was ist sein Hintergrund? Des Zimmermanns Sohn, Jesus der Zimmermanns Sohn. Die Menschen wussten also, wer er ist. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und das drückt etwas über seine Gesinnung aus. Auch er ist einzigartig. Das ist nicht nur ein Bild, das Jesus gebraucht. Ich bin wie der gute Hirte oder wie ein guter Hirte, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Und damit macht er eigentlich deutlich, es gibt keinen anderen Hirten wie mich. Ich bin einzigartig. Ich bin, der ich bin, das heißt, ich bin Gott, der gute Hirte. Einzigartig. Keiner ist wie er. Und was macht diesen Hirten aus? Warum ist er so? Warum kann er das von sich selber sagen und wird ihm auch hinterher dieser Name zugeteilt? Können wir das übernehmen und ihn so ansprechen? Wenn wir die Texte anschauen und wenn wir es auch aus dem Zusammenhang erkennen wollen, dann sehen wir, der ist ein guter Hirte, dem die Schafe gehören. der hat ein besonderes Anliegen an ihn, an den Schafen, an der Herde. Ihm gehören die Schafe. Davon haben wir letzte Woche gehört, die hineingegangen sind in die Hürde. Und derjenige, dem die Schafe gehören, der hat ein besonderes Anliegen. Dem ist das Leben jedes einzelnen Schafes wichtig. Es ist für ihn so wertvoll. Er möchte keins davon verlieren. Er möchte im Gegenteil, dass noch viele andere dazukommen und seine Herde sich vermehrt. Schlussendlich möchte der gute Hirte, dass keiner der Menschen verloren geht. Ich bin der gute Hirte. Er kann es deshalb sagen, weil er Mitbesitzer ist. Und ich frage jetzt schon mal, wir haben heute mit vielen Fragen zu tun. Gehörst du zu Jesus? Gehörst du zu ihm? Kann er sagen, ja, das ist mein Schaf und ich bin sein guter Hirte? Man kann sagen, der gute Hirte. Wir finden auch andere Namen über Jesus, der Ich Bin ist. Die Bibel zeigt uns auch in dem Text dann, dass die Eigenschaften eines guten Hirten anders sind als diejenigen des Mietlings, stellt das so gegenüber. Zum einen wird uns grundsätzlich so gesagt, ich führe einfach zusammen, was wir so in der Bibel auch noch so finden. Er schläft nicht. Haben wir letztes Mal schon gehört. Selbst nachts, wenn es dunkel ist und die Schafe schlafen können, er schläft nicht. Er ist die Tür, die darüber wacht, auch dann, wenn es dunkel ist, auch dann, wenn eigentlich Schlafenszeit ist, nur der Dieb unterwegs ist. Er schläft nicht. Er schläft nicht. Er wacht über seine Herde. Er setzt alle seine Kräfte und seine Möglichkeiten ein, die er hat. Und uns wird gesagt, und das ist auch so gewesen und ist bis heute so, er gibt sein Leben für die Schafe. Er gibt sein Leben für die Schafe. Warum? Weil die Schafe ihm gehören. Weil er der Besitzer ist. Im Johannesevangelium Kapitel 17, wo Jesus das hohe priesterliche Gebet spricht, da kommt zum Ausdruck, dass ihm die Schafe, also seine Jünger, seine Herde, von Gott gegeben wurden, anvertraut wurden. Und im Auftrag seines Vaters, das haben wir auch am Ende des Textes gesehen, im Auftrag seines Vaters führt er das durch. Aber nicht nur, weil der Vater ihm einen Auftrag gegeben hat, sondern weil die gleiche Liebe, die im Vater ist, auch in ihm ist. Weil die beiden eins sind. Deshalb ist er der gute Hirte. Er liebt sie. Er liebt dich und mich. Das darf ich dir heute Morgen sagen. Egal wie du bist, egal wie gefleckt du bist oder wie dunkel oder wie hell du bist. Egal wie deine besonderen Merkmale sind. Egal aus welcher Herde du kommst, bist du Jude oder bist du Grieche, das spielt keine Rolle. Bist du Mann oder Frau, es spielt keine Rolle. Er ist der gute Hirte für jeden Einzelnen. Während der Mietling denkt nur an seine persönlichen Vorteile, an seine Bezahlung. Deshalb heißt er ja auch Mietling. Den kann man mieten. Das heißt, das ist ein Arbeiter, der bezahlt wird für das, was er tut. Dem ist das doch egal. Ich tue meine Arbeit, Hauptsache ich kriege mein Geld am Ende des Tages oder der Woche, wie auch immer. Hauptsache ich werde dafür bezahlt und er denkt an seine Vorteile. Und sobald es gefährlich wird, dann rennt er lieber weg und lässt die Schafe alleine. Er hat keine wirkliche Liebe zu der Herde. Eigentlich hat er mehr Selbstliebe als Liebe zu der Herde. Er lässt sogar den Tod seiner Schafe zu. Er denkt nur an sein eigenes Leben. Deshalb flieht er bei Gefahr. Er ist in Wahrheit kein Hirte. Er ist kein Hirte. Wenn wir über den guten Hirten nachdenken, dann fragen wir uns natürlich, das habe ich schon angedeutet, in welcher Beziehung steht er? Der Jakob stand in Beziehung zum Laban. Die Männer des Alten Testaments oder die Menschen des Alten Testaments standen in Beziehung zur Familie oder wir denken an Abraham und Lot und an andere Situationen. Ich glaube, dass das Entscheidende eines guten Hirten ist seine Liebesbeziehung. Die Liebesbeziehung zu seinen Schafen. Aber es ist nicht nur die Liebesbeziehung, es ist die Liebe zum Vater, zu Gott, dem Vater. Und das ist die Liebe zum Heiligen Geist, denn er bittet hinterher, dass der Heilige Geist auf seine Jünger kommt und sie tröstet. Ich komme auf den Trost gleich noch zu sprechen. Und es ist natürlich die Liebe zur Herde. Es ist eine Beziehung untereinander, Vater, Sohn, Herde. Und es ist eine Liebesbeziehung. Wie ist das mit Liebesbeziehungen? Um jemanden zu lieben, auch das wird über den Hirten gesagt und er sagt es selber über sich, ich kenne meine Schafe. Man kann nur dann in Beziehung treten mit einem Menschen und wirklich Beziehung haben, wenn man ihn kennt. Wenn man weiß, wer er ist, wie er ist, ob mit Fehlern oder ohne Fehlern, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Aber ich kann erst dann einen Menschen lieb haben und ihm auch meine Liebe ausdrücken, wenn ich in Beziehung zu ihm trete. Und genau das wird uns hier von dem guten Hirten gesagt. Uns wird auch gezeigt im Neuen Testament, dass er sagt, der gute Hirte, der zählt abends seine Schafe durch, bevor sie in die Hürde gehen. Dazu nutzt er übrigens auch den Stecken, um so die einfach mal da durchgehen zu lassen, haben die sich am Laufe des Tages noch was eingefangen, irgendeine Zecke oder so etwas. Er lässt sie rein in die Hürde und stellt euch vor, der Hirte, der 100 Schafe hat und weiß ganz genau, er kennt jeden Einzelnen, sogar jedes Einzelne mit Namen, haben wir gehört, er merkt, eins fehlt. Er kennt jeden Einzelnen, er kennt den einen, aber er kennt auch die 99. Und er kennt sie mit Namen, Johannes 10, Vers 27. Er kennt sie. Und das ist die gute Beziehung, die er, der Hirte, mit den Seinen hat. Das ist die gute Beziehung, die er mit uns hat und die wir ihn als den guten Hirten kennen. Ich kann dir eins sagen, Gott interessiert sich an dem Einzelnen, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist im Gottesdienst und darüber hinaus. Und das darfst du mitnehmen. Er ist nicht nur an der Gemeinde interessiert. Wir gehen jetzt zur Gemeinde, sagen wir, nicht? Und wir freuen uns über die Gemeinschaft. Das ist ja schön und gut. Aber da gibt es doch den Einzelnen, der etwas abseits ist, der sich verirrt hat, der vielleicht mit großen Nöten zu tun hat im Augenblick. Und Jesus kennt ihn und er kümmert sich um ihn. Es ist ihm nicht egal. Er kennt ihn mit Namen. Und das heißt also, er kennt sogar da, wo er vielleicht aufmüpfig gewesen ist, da, wo er seinen eigenen Kopf hatte. Das drückt dieses Bild aus. Jesus kennt jeden Einzelnen mit Namen. Die Frage, wer Jesus in Wahrheit ist, das war ja die Frage, die gestellt ist, und wie der gute Hirte zu erkennen ist, können wir für uns nur beantworten, wenn wir eine persönliche Beziehung und bewusste Erfahrung mit ihm gemacht haben. Wenn du die Frage hast, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Dann kannst du diese Frage nur beantworten, wenn du in Beziehung trittst mit ihm. Er ist schon gekommen. Er steht vor der Tür. Er möchte Beziehung haben mit jedem Einzelnen. So wie David es beschreibt und wie er es auch bezeugt hinterher im Psalm 23. Davids Psalm ist zugleich ein Lobgesang auf Gott, den guten Hirten. Und wir können den Psalm gerne einblenden. Wir kennen diesen Psalm. Wir werden ihn nachher noch einmal als Segen haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lass das mal so wirklich auf der Zunge zergehen, was der gute Hirte ist. Und wie David ihn beschreibt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das Erste, was mir auffällt, da ist eine persönliche Beziehung. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn er das so erstmal generell sagt, der Herr ist mein Hirte, dann sagt er hinterher, du bist Und da drückt er das nochmal aus, diese persönliche Beziehung, die noch viel enger ist, als nur generell zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Du bist mein Hirte. Können wir dieses Zeugnis auch geben, wie David es getan hat? Können wir genauso Gott loben und preisen dafür, dass er mein Hirte ist, dass er unser Hirte ist, dass ich du zu ihm sagen darf, dass ich zum Vater aber sagen darf, dass ich zu Jesus du sagen darf? Bei aller Heiligkeit und aller Ehrfurcht, die wir haben und all dem, dass wir ihm die Ehre geben, wir dürfen persönlich mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann wird uns das beschrieben, das Wesen, wie die Tätigkeiten des guten Hirten sind und was das für die Schafe damals bedeutet, was das für David bedeutet hat. Und hinter jedem dieser Sätze, da liegt eine tiefe geistliche Wahrheit. Versorgung und Erquickung. Versorgung und Erquickung. Natürlich denken wir auch an das Natürliche, aber wir denken auch an das, was wir brauchen für unser geistliches Leben. Und ich möchte das nicht jedes Mal jetzt bei jedem einzelnen Aspekt herauskristallisieren oder gegeneinander stellen, sondern ich möchte einfach nur sagen, egal welche Bereiche es geht, um welche Bereiche es geht in unserem Leben, der gute Hirte sorgt für uns, er versorgt uns und er erquickt uns. Er sagt sogar, David sagt sogar, ich habe keinen Mangel, ich habe keinen Mangel. Es gibt nicht irgendetwas, ne? Heute sprechen wir davon, ne? Vitaminmangel und was weiß ich, was es so alles gibt für Mängel im Gesundheitswesen. Ne? Ich habe keinen Mangel. Vitamin C ist genug da. Vitamin B auch, Beziehung. Vitamin, ich weiß nicht, was dein Mangel ist in deinem Leben, im Natürlichen wie im Geistlichen. Aber David drückt aus, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das sagt etwas aus, er hat nicht nur keinen Mangel gehabt, sondern auch in der Zukunft hat er das Vertrauen, dass er keinen Mangel haben wird. Darf ich dir das als Ermutigung mitgeben? Unser guter Hirte sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft keinen Mangel haben werden. Bei aller Unsicherheit und allen wirtschaftlichen Verhältnissen, wie auch immer, Gott sorgt für uns. Er führt mich zum frischen Wasser, zum stillen Wasser, heißt es in einigen Übersetzungen. Das heißt also zu einem Wasser, was mich auf der einen Seite erquickt. Das ist nicht abgestandenes Brunnenwasser oder so etwas oder Zisterne, sondern zum frischen Wasser. Und an diesem frischen Wasser werde ich erquickt und ich komme auch zur Ruhe. Ich kann auch mal rasten und ausruhen an der Stelle. Gott sorgt für mich. Und dann, er führt mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, heißt es hier auch. Und das Nächste, was mir wichtig geworden ist, er führt mich, und das ist ein Prädikat des guten Hirten, er führt mich auf rechter Straße. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das wäre schlecht, nicht? Wenn wir einen Hirten hätten, der uns auf Irrwege führt, wir das Ziel nicht erreichen, dann würde der Feind sagen, ätschi, bätschi. Nein, um seines Namens willen, damit er groß gemacht wird, damit wir das Ziel bei ihm erreichen, damit er sein Ziel erreicht, führt er uns auf rechter Straße, auf richtigem Weg. Und Jesus sagt an anderer Stelle, das gehört übrigens auch zu diesen Ich-Bin-Worten, ich bin der Weg. Das gehört mit dazu. Eigentlich habe ich gedacht, alle diese Ich-Bin-Worte gehören zusammen. Man kann sie gar nicht voneinander trennen. Und im Neuen Testament wird ausgedrückt, dass wir alle irgendwie wie irre Schafe sind. Also wie Schafe, die in die Irre gegangen sind. Schafe, die in die Irre gegangen sind. Wir wussten nicht, wo der Weg ist. Wir wussten nicht, wo es lang geht. Nicht in unserem Leben. Wir wussten nicht, wie wir das Ziel erreichen, wie wir in die Ewigkeit kommen. Wir wussten nicht, wie wir das ewige Leben erlangen. Wir waren wie irrende Schafe. Und Schafe sind in der Tat nicht so clever, dass sie das alles wissen. Sie brauchen die Führung. Sie brauchen es, dass der gute Hirte sie führt. Ich darf da mal so ein bisschen einflechten, als ich auf der Bibelschule gewesen bin und wir vor den Predigten standen und dann sagten unser Lehrer, wir hatten da so Übungspredigten, also Gottesdienste, kleine Gottesdienste im kleinen Rahmen. Und wir so ein bisschen nervös waren als Schüler, wie wird das sein? Da sagt unser Lehrer, stellt euch vor, wenn ihr da vorne steht, das sind alle Schafe. Die kennen nichts, die wissen nicht, die wissen nicht, wie es lang geht. Die machen nur Mäh. Ja, wir gingen in die Irre, weil wir nicht wussten, wo es lang geht. Und das Interessante ist beim Hirten, der geht nicht hinter der Herde und treibt die Schafe vor sich hin. Eventuell noch mit seinem langen Stab führt er sie. Das macht er auch manchmal, wenn einige sich da aus der Reihe bewegen, dass er mit dem langen Stab sie wieder auf den rechten Weg bringen will. Das hat etwas mit dem Trösten oder Zurechtbringen zu tun. Nein, er ist derjenige, der uns vorangeht. Wenn er uns führt auf rechter Straße, dann bedeutet das, dass er, und das tun die guten Hirten, vorangeht. Weißt du, dass Jesus dir schon vorangegangen ist und du sollst ihm nur folgen, Jünger sein, dich an ihn halten? Machen wir doch, nicht? Mit mehr oder weniger Abstand. Und die Reihe ist sehr lang manchmal und die Letzten weiß man nicht, ob sie es wirklich schaffen, ob sie nicht den Blick verlieren zu dem Hirten und damit auch den Blick verlieren für den richtigen Weg. Er führt uns. Da gab es noch einen Aspekt. Ich habe in verschiedene Bücher reingeschaut und da gab es einen Diplom-Landwirt oder Agrarwissenschaftler, der sich in Neuseeland damit beschäftigt hat, mit der Schafzucht. Dort sind die größten Schafherden. Und er beschreibt, für die Schafe ist es äußerst wichtig, dass sie nicht zu lange an einem Ort liegen. Wenn die sich nämlich hinlegen, dann verändert sich innerlich in ihnen etwas, sodass sie hinterher nicht mehr aufstehen können, sie Koliken kriegen oder andere Krankheiten dann die Folge sind. Die inneren Organe werden mit der Zeit in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb sorgt der gute Hirte dafür, dass sie immer in Bewegung sind. Habe ich gedacht, ein wunderbares Bild auf den guten Hirten. Nicht nur, dass Jesus uns führt und uns zeigt, wo wir den Weg lang gehen sollen, sondern der uns auch immer wieder, er treibt uns nicht, er geht ja voran, uns immer wieder ermutigt, weiterzugehen. Denn stehen zu bleiben und liegen zu bleiben, wenn du gefallen bist, ist nicht gut. Der gute Hirte ermutigt uns, aufzustehen. Er ermutigt uns, weiterzugehen. Und vielleicht bist du gerade auf einem Stück Weg, der dir gar nicht so gefällt und trotzdem bleib auf dem Weg und folge dem Hirten nach. Also aus gesundheitlichen Gründen, mein Arzt sagt mir auch, ich soll mehr Bewegung haben, täte meiner Gesundheit ganz gut. Er bewahrt uns. Er bewahrt die Schafe. Der gute Hirte bewahrt seine Schafe. Jesus drückt es einmal so aus, er sagt, Vater, in Johannes 17, Vers 9 und Vers 12, die du mir anvertraut hast, die du mir gegeben hast, ich habe keins davon verloren. Ich habe sie bewahrt. Und auch diejenigen, die nach ihnen kommen, nicht nur die Jünger, die gerade jetzt um mich herum sind. Er bewahrt uns, er gibt uns Schutz. Er ist es, der schlussendlich zum Vater sagen kann, hier, das sind die Deinen und das sind die Meinen. Das sind unsere, die ich bewahrt habe. Selbst dann, wenn die Herausforderungen stark sind, wenn der Feind noch so sehr brüllt und der Löwe uns da zusetzt, wir haben einen größeren Löwen, den Löwen von Juda. Er stellt sich dem Widersacher. Er kämpft so lange, bis er siegt. Und Jesus ist der Sieger. Wir feiern das ja mit Ostern. Nicht nur sein Sterben, sondern die Auferstehung. Und in dem Zusammenhang schreibt der Apostel Paulus, wo ist dein Sieg, Tod? Wo ist dein Sieg? Warum siegt er? Weil er sein Leben für die Herde einsetzt. Er läuft ja nicht weg. Sein Leben für das Leben der Schafe. Und er macht auch deutlich, hatte ich eben schon erwähnt, die andere Herde, die auch noch dazu kommen soll. Mir ist aufgefallen, dass Jesus ganz persönlich für uns eintritt. Als der Petrus mal so ein bisschen quer gedacht hat, da sagt Jesus zu ihm: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe das so für mich genommen, für den guten Hirten. Der gute Hirte betet für dich. Er tritt ein beim Vater für dich, er ist für dich da. Auch das dürfen wir heute Morgen mitnehmen. Jesus, der gute Hirte. Er betet für uns, so wie für Petrus. Oder wie wir vorhin in dem Bild gehört haben, er trägt uns sogar, in dem Bild gesehen haben. Er trägt uns sogar, auch wenn es eine Last in dem Augenblick ist. Aber für ihn ist das nicht zu schwer, auch dich zu tragen mit all deinen Schwächen und mit all deinen Krankheiten und mit all dem, wie du wiegst. Das war ja nur ein kleines Lamm, was da auf der Schulter eben war. Er kümmert sich um die Böcke genauso. Und dann drückt der Psalmist es aus, ich gehe gar nicht weiter auf die näheren Einzelheiten, die anderen ein, er sagt einfach nur, ja, auch durchs Todestal geht der gute Hirte mit mir, also durch die dunkle Zeit. Ist das nicht ein Wort für unsere Zeit? Der gute Hirte geht mit uns, auch durch diese dunkle Zeit. Solange, bis wir wieder das Licht sehen. Und vielleicht ist es das Licht der Ewigkeit, ich weiß es nicht. Aber er führt uns und er geht mit uns durch die dunkle Zeit, durch das dunkle Tal oder wie einige Übersetzungen es sogar sagen, das Todestal. Ob du jung bist oder alt, aber wir wissen manchmal, dass wir Angst davor haben, was da am Ende unseres Lebens auf uns zukommt und wie es auf uns zukommt. Aber auch da ist der gute Hirte bei uns. Er lässt uns nicht allein. Es ist immer gut, wenn man in Dunkelheit ist und jemanden bei sich hat. Aber wenn das noch der gute Hirte ist, der den Weg weiß, der uns zum Licht führt. Und dann wird hier vom Tröster gesprochen oder von der Tröstung im Psalm 23. Die Bibel zeigt uns, Jesus sagt es uns im Neuen Testament, dass er den Vater bitten wird, wenn er im Himmel ist, dass der Vater kommen soll und der Tröster für die Jünger sein soll. Wir haben ja so eine Vorstellung, Tröster, das ist jemand, der sagt, ach du Armer, ach ich bedauere dich und sei getröstet, der Herr helfe dir. Aber wisst ihr, was Trost eigentlich heißt? Trost, der Tröster ist nach dem Griechischen, so wie die Griechen es damals benutzt haben, eine Person gewesen, die demjenigen zur Seite stand, der Trost brauchte. Der ein Helfer war. Und da war alles das eingeschlossen, was ich eben auch schon ausgeführt habe. Der Helfer, der Führer, derjenige, der einem den Weg zeigt. Der Heilige Geist leitet uns, er führt uns. Das ist der, der ist. Und Jesus, und der Psalmist sagt hier, dass Gott uns einen Trost gegeben hat. Jesus ist unser Tröster und er sendet den Heiligen Geist da, wo er nicht da ist. Er ist dein Tröster, er ist bei dir. Tröster ist auch derjenige, der uns den Trost gibt, der Mitleid mit uns hat, das ist richtig. Tröster ist der, der uns Zuwendung gibt, wenn wir etwas brauchen, wenn uns etwas fehlt. Tröster ist derjenige, der hinweist auf das Zukunftsziel. Interessant ist, dass dieser Begriff Tröster, Paraklet im Griechischen auch die Bedeutung hat, der Brautführer. Derjenige, der die Menschen von den Hecken und Zäunen holt zu dem großen Hochzeitsmahl. Dann, wenn die anderen Nein sagen, auch für diese Person, die da unterwegs gewesen ist und an die Hecken und Zäune ging, die nannte man auch Tröster. Ist das nicht ein wunderbares Bild auf das, was Gott tut? Er ruft. Er lädt dich ein. Gehörst du schon dazu? Bist du eigentlich einer, der gar nicht beachtet wurde? Du meinst das jedenfalls. Nein, du bist beachtet, weil der Tröster, weil der Trost da ist. Dein Stecken und dein Stab trösten mich, sagt David. Wie du das zusammenkriegst, nicht? Aber es ist tatsächlich so, dieser Stecken wird gebraucht nach der Geburt des Schafes. Wenn es am Boden noch liegt und nicht selber aufstehen kann, dann kommt der Hirte und er darf das kleine Schaf ja nicht, das Lamm nicht anfassen, weil dann würde die Mutter es verstoßen. Also nimmt er seinen Stecken und seinen Stab und hebt es auf, so lange, bis es auf den eigenen Füßen wieder stehen kann und weiter zu der Mutter kann. Der Stecken ist auch das, was der Hirte in der Hand hat, um den Feind abzuwehren. Und die üben das, die Hirten. Die üben das, mit dem Stecken zu werfen, zielgenau zu werfen, um den Feind zu treffen und ihn eventuell sogar zu töten. Ich habe gedacht, David hat das gut gelernt, bevor er König wurde. Du bist mein Tröster. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Tröster ist derjenige, der uns nicht nur das Ziel, die Ewigkeit verheißt, sondern sie uns auch gibt. Das Ziel Jesu, damit komme ich jetzt langsam zum Ende, das Ziel Jesu ist, als guter Hirte, er möchte, dass wir wachsen, dass wir uns gut entwickeln. Er möchte, dass wir zur Reife gelangen, dass wir zu dem werden, was Gott sich einmal vorgenommen hat für unser persönliches Leben. Um zur Reife zu kommen, brauchen wir den guten Hirten. Das Ziel Jesu ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir, ja, er drückt es im Johannesevangelium an einer Stelle aus, er sagt, ich will, in Johannes 17, Vers 24 ist es, glaube ich. Er sagt, Vater, ich will. Ich habe da mal drüber gepredigt kürzlich und habe gesagt, ja, das ist was, ne? Dürfen wir das so sagen? So, nicht so voller, ja, ich will aber. Nein, das ist der größte Wunsch, den Jesus hat. Ich will, dass die bei mir sind, wo auch ich bin. Wo Jesus ist. Wisst ihr, dass das Ziel Jesu ist? Dass wir bei ihm sind, Gemeinschaft mit ihm haben. Er liebt uns so sehr. Das Wichtigste für ihn ist, dass wir bei ihm sind, in alle Ewigkeit. Da, wo er ist, da möchte er, dass du auch bist und ich auch bin. Ich will das. Ich will, sagt er, dass die, die zu mir gehören, bei mir sind. Das ist noch eine viel tiefere, intensivere Nähe, als wir es normalerweise kennen. Auch wenn wir von dem Einssein sprechen nach dem Johannesevangelium, dann ist das nicht nur, naja, wir haben eine Meinung oder wir haben vielleicht ein gemeinsames Ziel und deshalb sind wir gemeinsam auf dem Weg. Nein, Jesus drückt die Gemeinschaft so aus, dass er sagt, dass wir alle eins werden, so wie Jesus mit dem Vater eins ist. Er in ihm und der Vater in Jesus, so sollen auch wir mit ihm eins sein. Und das können wir nur, wenn wir bei ihm sind. Jesus, der gute Hirte. Ein Hirte, er möchte uns die Herrlichkeit Gottes zeigen. Er will uns zum ewigen Leben führen. Kommt wieder eine Frage. Wer ist Jesus für dich? Die Frage wurde ja eben schon indirekt gestellt am Anfang. Wer ist Jesus für dich? Ist er einer, der dir schon sehr nahe ist, von dem du sagen kannst, er ist mein guter Hirte und ich habe das Vertrauen, dass er mich auch weiter leiten führt und mich versorgt und alles tut. Ich will bei ihm sein, ich will nahe bei ihm sein. Eigentlich ist dieser Psalm, Psalm 23, nicht nur ein Lobpreis auf Gott, sondern auch mit dem Johannestext zusammen ist es zugleich eine Einladung, ein Verben. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ist es ein Verben Jesu um dich. Es ist nämlich das Verben, ihm noch näher zu kommen. Es ist das Verben, ihn noch besser kennenzulernen. Es ist das Verben, ihm noch mehr zu vertrauen. Es ist das Werben darum, sich keine Sorgen zu machen, weil er für uns sorgt. Es ist gleichzeitig das Werben, Jesus drückt es ja aus, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist das Werben, dass er bittet, dass wir noch mehr auf ihn hören. Dass wir ihm nachfolgen. Und so lasst mich diese Worte verstehen hier aus dem Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte wirbt heute Morgen um uns. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie deine Lebenssituation ist. Aber wenn der Herr sagt, ich bin der gute Hirte, und der Psalmist sagt, der Herr ist mein Hirte. Und wir wissen, es ist der ewige Gott, dann wirbt er heute Morgen um dich. Vielleicht darfst du deine Position mal neu überdenken. Wie stehst du zu dem Hirten? Bist du nur einer, der immer nur nimmt? Sorgt er für mich? Und dann sind wir manchmal sogar am Kritisieren. Er sorgt ja nicht richtig für mich, aber er weiß schon, was wir brauchen, welche Vitamine. Es ist das Verben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Innigste Gemeinschaft. Der Brautführer lädt uns ein. Der Heilige Geist lädt uns heute ein, durch sein Wort zu ihm zu kommen. Anteil zu haben an der Gemeinschaft mit Jesus. Dazu segne uns der Herr. Lasst uns einfach mal einen Augenblick stille sein und darüber nachdenken, wie ist meine Position zu Jesus? Ganz nah bei ihm? Eins mit ihm? Oder weiter entfernt? Bist du deinen eigenen Weg gegangen? Vielleicht hast du ihn noch gar nicht richtig kennengelernt, dass du ihn bittest, Herr, rede zu mir. Ich will dich nicht nur hören, ich will dich auch kennenlernen. Ich darf die Lobpreisgruppe bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen einen Augenblick stille sein vor dem Herrn. Als ich mich beschäftigt habe mit diesem Wort, da habe ich so für mich gedacht, ja, ich wünschte mir, ich wäre noch ein bisschen näher dran an meinem guten Hirten. Noch ein bisschen näher, noch mehr eins mit ihm. Im täglichen Leben, nicht nur, wenn ich in der Hürde bin und auf mich aufgepasst wird. Nein, dann, wenn ich unterwegs bin, dann will ich, wenn ich ihm folge, nicht mit Abstand folgen, sondern will ich ihm ganz nahe sein. Und wenn ich dann falle, dann weiß ich, dass er mich wieder aufrichtet. Ich will ganz nahe bei Jesus sein. Deine Entscheidung ist tatsächlich die, wer ist Jesus für dich? Ist er der Hirte? Ein Hirte oder ist er mein Hirte? Und dann die Steigerung, ist er mein guter Hirte? Ich hoffe, dass wir ihn so annehmen können und dass wir uns neu aufmachen, ihm zu begegnen. Lasst uns aufstehen. Herr, und du weißt, wo wir stehen oder ob wir liegen, wie unsere Situation ist, ob wir im Dunkeln sind oder im Hellen sind, ob wir uns eigentlich Sorgen machen müssen oder nicht. Wir schauen auf das zurück, Herr, was du für uns schon getan hast. Wir schauen darauf, dass du den Feind besiegt hast und dass du alles uns gibst in Hülle und Fülle, dass du uns wieder neue Freude geben willst. Und wir wollen uns dir stellen heute Morgen, wo uns etwas fehlt. Denn wir müssen auch das annehmen, was du uns gibst, Herr. Du bietest dich uns an. Du selbst bietest dich uns an. Du hast dein Leben für uns gegeben. Dich wollen wir annehmen, mehr und mehr. Und ich möchte einfach die Frage stellen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte näher zu Jesus? Ja. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Ich möchte meine Sorgen abgeben an ihn. Ist da vielleicht jemand da heute Morgen? Vielleicht jemand da, der sagt, ich bin auf dem Irrweg. Ich weiß nicht, wo es wirklich lang geht. Ich brauche neue Hilfe. Herr, du siehst die Hände und du siehst die Herzen. Und ich bitte dich, dass du der ewige Gott bist, der allmächtige Gott, der allgegenwärtige Gott, dass du jedem einzelnen deiner Schafe begegnest und dass du auch noch die Tür wirst für viele, die kommen werden. Und ich danke, dass du niemanden hinausstößt, der zu dir kommt. Ich danke dir, dass wir das auch heute Morgen nehmen dürfen. Wir können zu dir kommen und du stößt niemanden weg. Nicht wegen unserem Mangel, nicht wegen unserer Schlechtigkeit, nicht wegen unserer Vergangenheit. Du stößt niemanden weg. Aber wir dürfen zu dir kommen und dann haben wir Zugang zu all dem, was du deiner Herde, Herr, verheißen hast. Jesus, ich bitte dich, wirke durch deinen Heiligen Geist und dass dieses Verlangen, das Jesus hatte, ich will, dass die, die bei mir sind, ich will, dass die bei mir sind, dass dieses Verlangen auch in uns ist und in uns gestärkt wird. Und wir dürfen eins wissen, jede Verheißung Jesu erfüllt sich auch, wenn wir darauf eingehen, wenn wir darauf eingehen, was Gott uns anbietet. Halleluja, Halleluja. Herr, segne alle die, die sich jetzt gemeldet haben, aber segne auch die Herzen, Herr, derer, die nicht den Mut hatten, die vielleicht noch hinter irgendeinem Gebüsch stecken, die sich nicht bewegen können im Augenblick und du musst ihnen aufhelfen, Herr. Du musst sie neu anstoßen, damit sie sich wieder auf den Weg machen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, komm mit deinem Heiligen Geist. Komm mit deinem Heiligen Geist und mach lebendig, was wie tot ist. Danke, Jesus. Tassi alamenti a tassi.